Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
Ja, so, was geht mir dann von dem Säuler? Der kannst mir dann mal fest nach, aber dann muss ich ihn fest, der teilt alle wegen Tor. Ja, er ist aber gern.
Wie, das haben Sie nicht verstanden? Das war doch Deutsch. Naja, okay, fast. 1955 sprach Henry Peter Rigmos, Bürgermeister von Helgoland, die Hörerinnen und Hörer des RIAS im Helgoländer Platt an. Am 9. August 1890, also heute vor 135 Jahren, wurde die Insel offiziell von der britischen Regierung an Deutschland übergeben. Wir haben das zum Anlass genommen, mal nachzuhören, wie der Rundfunk im amerikanischen Sektor über die Insel berichtet hat. Und bei diesem Archivfischzug ist ganz schön was zusammengekommen. Fundstück Nummer 1 stammt vom 18. April 1947 und trägt den Titel »Reportage von der Sprengung der Insel Helgoland«. Ein übertrieben reißerischer Titel war das damals nicht, denn an diesem Tag zerstörten die Briten mit der bis 1985 größten nicht-nuklearen Sprengung der Geschichte die militärischen Bunkeranlagen der Insel. Dazu verwendete man vor allem übrig gebliebene Munition. Und dabei wurde auch in Kauf genommen, dass die Insel, die noch im April 1945 vollständig evakuiert worden war, komplett zerstört werden würde. Davon ging wohl auch Reporter Hermann Rockmann aus. Aber hören Sie selbst.
Heute Morgen 8.45 Uhr machten wir vom Pier in Cuxhaven los und gingen mit dem alten Hochseeschlepper Danzig in See. Etwa 20 deutsche Journalisten an Bord, Kameraleute von der Wochenschau, Pressefotografen und wir vom Rundfunk. Wir kamen vorbei an Feuerschiff Elbe 1, an Neuberg und an Feuerschiff Elbe 2 und fahren jetzt Kurs Helgoland. Etwa 2,5 Stunden Fahrt haben wir hinter uns und in wenigen Minuten, sagt uns der Käpt'n, wird der braunrote Sandsteinfelsen der Insel in Sicht kommen. Ein denkwürdiger Tag für uns, denn um die Mittagsstunde um 12.45 Uhr auf ein Zeitzeichen des Londoner Rundfunks hin wird auf einen Hebeldruck von einem Schiff der Royal Navy, die seit Monaten in den Bunkern, in den Magazinen und Kasematten gestapelte hochbrisante Munition an Torpedos, Torpedoköpfen geschossen und Raketengeschossen in die Luft gejagt werden. Wir haben einen schönen Tag heute hier draußen erwischt. Dieser strahlend blaue Himmel, im Süden einige Wolken tupften und einige Zirren, leicht bewegte, fast ruhige See. Und der Käpt'n sagte uns, noch 20 Minuten haben wir zu fahren, dann haben wir unseren Liegeplatz erreicht, der etwa 9 Seemeilen von Helgoland entfernt außerhalb des Sicherheitskreises liegt. Vor einer Stunde passierten uns 2 größere Schiffe der Royal Navy mit Sir Sholto Douglas an Bord und 20 ausländischen Pressevertretern und Kameraleuten, die aus 10 verschiedenen Nationen heute an der Sprengung der militärischen Anlagen der Insel Helgoland teilnehmen werden.
Es ist 12.45 Uhr geworden. Wir haben nach mehrstündiger Fahrt nunmehr unseren Liegeplatz etwa 9 Seemeilen südlich Helgoland erreicht und liegen etwa 200 Meter rechts hinter dem Kabelleger Lasso, von dem aus der Funken überspringen wird, über die Kabel und Zündschnüre in die 21 Kilometer langen Bunker und Kasematten und dort um 13 Uhr auf das Londoner Zeitzeichen hin die Detonation auslösen wird. Vorerst liegt Helgoland noch wie eine Insel des Friedens vor uns. Den rotbunten Sandstein mit den skurrilen Felsengebilden können wir in schwachen Umrissen erkennen. Wir wissen aber, doch drüben ist es ein Geisterwrack, denn die Munitionskammern sind vollgestopft. Wir erinnern uns, dass es heute gerade 2 Jahre her ist, als um diese Mittagsstunde etwa 1000 englische Bomber schwere und schwerste Brocken über der Insel abwarfen und die Inseloberfläche, das Unterland genauso wie das Oberland, in eine Kraterlandschaft verwandelten. Wir wissen, dass diese Sprengung heute durchgeführt werden wird. Wir wissen nicht, wird die Insel wieder bewohnbar werden? Was wird aus den tausenden Helgoländern, die heute im Kreise Pinneberg in der Nähe von Hamburg sehnsüchtig auf ihre Rückkehr auf die Insel warten. Die Kameraleute hier an Bord der Danzig haben ihre Kameras aufgebaut. Vor wenigen Augenblicken sind die Vogelwarnschüsse auf der Insel abgegeben worden und wir warten hier gespannt auf den Augenblick der Detonation.
Und ob Sie es glauben oder nicht, an dieser Stelle reißt die Reportage ab. Ob der Rias hier den brutalsten Cliffhanger in der Geschichte des deutschen Hörfunks fabriziert hat, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Da die Reportage aber nicht nur in Berlin lief, haben wir das Archiv des NDR bzw. des NWDR durchforstet und sind dort auf den fehlenden Teil gestoßen. Hier also die Auflösung.
Und jetzt in dieser Sekunde ist die Rauchwolke dort emporgeschossen. Ein erregender Augenblick für alle, die hier sich auf dem Schiff befinden. In mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor zum Himmel. Die Sprengung ist erfolgt. Ein mächtiger Druck. In mächtigen Detonationen hintereinander erleben wir jetzt den großen Augenblick. Wir wissen, diese mächtige Detonation ist erfolgt. Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff dort drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen. Weit geht der Schall hinüber bis zur Küste, bis zum Festland hinaus. Wir wissen, dass viel zerstört ist. Und wir hoffen nur dabei, dass ein Teil der Insel erhalten geblieben ist, dass sie für die Helgoländer später wieder bewohnbar ist. Es sind anderthalb Minuten vielleicht etwa nach der Detonation vergangen. Ein mächtiger, schwarz-grauer Rauchpilz steht jetzt über der Insel. Er ist, glaube ich, schon tausende von Metern hoch. Dort unten an der rechten Ecke noch eine weiße, dicke Qualmwolke, breit hinübergestreckt über die Insel Helgoland. Und zwei Minuten nach der Detonation ist das Geräusch noch nicht verhallt. Von allen Himmelsrichtungen schallt es zurück und hallt es wieder. Und in fantastischen Formen haben sich die schwarz-grauen und weißen Wolken über der Insel Helgoland zusammengeballt.
Etwa eine Viertelstunde ist nach der Sprengung vergangen und die Erregung unter uns hier auf dem Hochseeschlepper Danzig hat sich wieder gelegt. Die Qualmwolken, die Kilometer hoch über der Insel standen, haben sich weite Kilometer auseinandergezogen und wandern ostwärts gegen den strahlend blauen Himmel ab. Der erste Blick in der Südwestecke von Helgoland ist wieder freigegeben. Und soweit wir es erkennen können, ist das bekannte Felsengebilde, das unter dem Namen Mönch bekannt geworden ist, dieser einzelstehende Felsen, soweit wir es beurteilen können, erhalten geblieben. Das ist der erste Blick nach der Sprengung und der letzte Blick bei unserem Besuch anlässlich der Sprengung der Befestigungsanlagen der Insel. Und jetzt wird unser Schiff Danzig wieder beidrehen und Kurs auf Cuxhaven nehmen.
Helgoland blieb stehen, aber eben menschenleer. Am 1. März 1952 gab die britische Regierung die Insel dann an die Bundesrepublik Deutschland zurück. Aus diesem Anlass hielt Kanzler Konrad Adenauer eine Rundfunkansprache, die auch im Rias übertragen wurde.
Seit heute Nacht 0 Uhr steht Helgoland, der 56 Meter hohe Sandsteinblock in der norddeutschen Bucht, wieder unter deutscher Oberhoheit. Seit heute Nacht 0 Uhr grüßt ein Leuchtzeichen alle Seefahrer, die einen deutschen Hafen anlaufen wollen. 1890 wurde die Insel im Austausch mit deutschen Ansprüchen in Afrika von England an das damalige Deutsche Reich übergeben. Bundeskanzler Dr. Adenauer hielt aus diesem Anlass eine Rundfunkansprache, in der er unter anderem sagte:
Ich bin mit allen unseren Landsleuten glücklich darüber, dass nunmehr endlich die Bemühungen der Bundesregierung diesen Erfolg herbeigeführt haben. Ich begrüße besonders, dass diese von ganz Deutschland ersehnte und erstrebte Freigabe Helgolands durch eine freie Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik und dem Königreich Großbritannien zustande gekommen ist. Möge dieser Vorgang eine beispielhafte Bedeutung für die Lösung aller noch in Europa strittigen Probleme gewinnen. Wenn ich hiermit feststelle, dass nunmehr die Leidensrolle, die die Insel in den letzten Jahren spielte, der Vergangenheit angehört, so weilen in dieser Stunde meine Gedanken in erster Linie bei den Helgoländern, bei jenen mutigen Frauen und Männern, für die dieses felsige Eiland vor der Nordküste Deutschlands die geliebte Heimat bedeutet. Helgoland wird ihnen wieder Heimat werden. Helgoland, das im Zeitabschnitt des Auseinanderfallens der europäischen Nationen zu einer Seefestung ausgestaltet wurde, wird in Zukunft sich friedlichen Aufgaben widmen können. Wir alle haben die Überzeugung in uns, dass die Zeit der Selbstzerfleischung der Völker der westlichen Welt ein für allemal der Vergangenheit angehören muss. Das friedliche Helgoland, im Meere zwischen Deutschland und England gelegen, wird in Zukunft Wahrzeichen für den Friedens- und Freundschaftswillen beider Nationen sein. Lassen Sie schließen mit dem Wunsche, dass in absehbarer Zeit die Färben Helgolands ihre alte Sinndeutung wiedererhalten. Rot die Kant, grün das Land, weiß der Sand, das sind die Farben von Helgoland.
Nun machte man sich an den Wiederaufbau Helgolands. Peu à peu durfte auch die evakuierte Bevölkerung zurückkehren. Die Oberbauleitung bei diesem Projekt hatte Otto Bartning inne, der ja auch in Berlin für viele Wiederaufbauprojekte zuständig war. Vielleicht berichtete der Rias auch deshalb so intensiv von der Insel. Am 8. September 1955 sendete man einen 25-minütigen Bericht zum Stand der Dinge. Reporter auf der Insel war ein Rias-Mitarbeiter der ersten Stunde, Peter Schulze.
Brandung zwischen Baggern und Bojen. Ein Bericht über den Wiederaufbau Helgolands von Peter Schulze.
Dies ist die Geschichte der Roten Insel im Jahre 4 ihrer neuen Chronik. Die Geschichte einer Insel, an deren Klippen und Felsen die Wasser der Nordsee im gleichmäßigen Wechsel von Ebbe und Flut seit 2 Jahrtausenden vorüberfließen. Diese Wasser trugen auf ihren Kämmen die Kiele fremder Boote und Fregatten. Sie schlugen zusammen über Matrosen und Admiralen, über Fischern und Reisenden. Sie erhoben sich im Laufe der Zeit zu Springfluten nationaler Begeisterung und versandeten wieder zu Rinnsalen hoffnungsloser Verzweiflung. Ebbe und Flut der Geschichte haben das Gesicht dieser Insel verändert. Nicht aber den Willen ihrer Bewohner. Den Willen zu einem einfachen und bescheidenen Leben, dessen Rhythmus bestimmt wird vom ewigen Wechsel der Gezeiten. Er formt ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur, ihre eigene Tradition. Welche Flaggen und Farben auch immer über diesem Eiland wehen werden, über ihnen wird unsichtbar jener uralte Reim stehen. Grün ist das Lund, rot ist die Kant, wit ist die Sun, da ist das Wappen von Hilgelund. So ist es auch heute, im Jahre 1955, im Jahre 4 der neuen Chronik Helgolands.
Hochseeromantik zu kleinen Preisen vermittelt das elegante, stromlinienförmige Wappen von Hamburg, das modernste Schiff der deutschen Seebäderflotte. Für interessierte Fahrensleute, 89,5 Meter lang, diesel-elektrischer Antrieb von 6000 PS, eingerichtet für 1600 Passagiere. Fahrzeit von St. Pauli Landungsbrücken bis Helgoland Düne, circa 7 Stunden. Man fröstelt ein wenig im Frühnebel, der feucht über dem Hafen liegt. Bei Stülken und der deutschen Werft hat die Frühschicht begonnen. 2 Schlepper tuckern mit einem verschlafenen, dickbäuchigen Tanker stromabwärts. Malaya steht in breiten, weißen Buchstaben am Heck. Man schließt für Sekunden die Augen. Der brackige Geruch des Wassers, das dumpfe Dröhnen der anlaufenden Diesel, das Stimmengewirr an der Reling. Aber das Fernweh fehlt. Und das immer ein wenig traurig klingende Mussidenn begleitet kein ernstes Abschiednehmen. Hinter Cuxhaven, wenn es an Backbord und Steuerbord nichts mehr zu sehen gibt, als Wellen und Möwen, pflegen die Passagiere das Schiff und ihren Nachbarn im Liegestuhl zu entdecken. Würdige Greise im dunkelblauen Anzug, mit weißer Ballonmütze und zusammenschiebbarem Fernrohr, selbstbewusste Motorradbärchen in Lederwesten und Stulpenhandschuhen, knorrige Seppel mit Stutzen und Gamsbart. Der erste Offizier in blendend weißem Bordjackett, von einem Jüngling in Bergstiefeln um Feuer gebeten, fragt mit undurchdringlichem Gesicht: Betriebsausflug? Er fuhr früher im Atlantikdienst zwischen Bremerhaven und New York. Das Wappen ist zwischen Düne und Sandbank vor Anker gegangen. Vor dem Fallreep drängen sich schaukelnd und schlingernd die grün-weißen Rudel der Helgoländer Kutter. Das Ausbooten beginnt und mit ihm die tägliche Festlandsinvasion auf die Düne. Zollfrei heißt das Zauberwort, mit dem sie von Touristen gestürmt wird. Meer und Sandstand sind für die meisten von ihnen von nebensächlicher Bedeutung. Sie stehen in dichten Trauben vor der Handvoll Verkaufsbuden, die nicht größer als ein Jahrmarktstand von Mai bis September Laden und Wohnung für ihre Besitzer zugleich sind. Französischer Cognac, die große Flasche, 14 Mark. Schottischer Whisky, die Flasche 4,50 Mark. Holländische Schokolade, 250 Gramm, 2,20 Mark. 20 Zigaretten, 1,40 Mark. Ein etwas beklemmendes Bild. Es erinnert ein wenig an die Zeit nach der Währungsreform. Aber schon nach 2,5 Stunden ist die Invasion beendet. Das Wappen legt ab und zurück bleiben die Gäste auf der Düne. Sie ist, solange die Insel sich noch im Aufbau befindet, der Mittelpunkt des Lebens auf Helgoland. Auf den mit Gras überwachsenen Betonrollbahnen des ehemaligen Flughafens erheben sich zwei provisorische Restaurants. Unter der Erde, in den noch unzerstörten Bunkern, wohnen die Fischer und Angestellten. Am Südstrand fügen sich Dünenpavillon und Badehäuser zu einer kleinen Ladenstraße zusammen. Am Nordstrand ducken sich in windgeschützten Mulden die 215 Zelte der kleinen Hotelstadt. Sie stehen zu Vieren und Fünfen und tragen fantasievolle Namen wie Köminsel, Hexenkessel und Whiskyhöhle. Mit unendlicher Mühe und Sorgfalt ist hier jeder Weg angelegt, jeder Dünengrashalm gepflanzt. Wer Luxus erwartet und Badesaison mit Promenade und Bar, sollte nicht auf der Düne seinen Urlaub verbringen. Wer aber für einige Tage ein wenig hemdsärmelige Romantik liebt und das Rauschen des Windes über der sich leicht wölbenden Zeltleinwand, der findet Gefallen an dieser herben Natur.
Gegenüber der Düne erhebt sich der Fels. 1,5 Kilometer lang, 500 Meter breit. Des Nachts sieht er aus wie ein ankerndes Schiff mit einer Reihe erleuchteter Bullaugen. Bei Tage, so scheint es, kommt einem der Anblick vertraut vor. Der Hengst steht noch unversehrt, der Felsen, der zu den Wahrzeichen Helgolands gehört. Doch erst unmittelbar vor dem großen Massiv sieht man die ersten Veränderungen. Die ehemalige Steilküste an der Südspitze hat sich in eine sanft gewellte Halde zwischen Ober- und Unterland verwandelt. Baracken und buntfarbige Häuser scheinen sich an den roten Sandstein anzulehnen. Bagger und Kräne, Wellblechschuppen und Lagerhallen, Bunkerstationen und Holzstapeln bilden eine gewaltige Großbaustelle. Über die erste betonierte Straße, die von der Westmole zum Fischereihafen führt, malen die schweren Räder der Lastkraftwagen, deren Reifen und Chassis von der schlammigen, roten Tonerde überkrustet sind. In halsbrecherischer Fahrt führen die Gleise einer kleinen Trümmerbahn über die Außenränder des Hafenbeckens, dessen alte Formen zwischen gewaltigen Betonklötzen und gesprengten Stahlkonstruktionen langsam wieder sichtbar werden. Die täglichen Schichten von 900 Arbeitern und 100 Saisonarbeitern formen das neue Gesicht der Roten Insel. Die zweite Phase des Wiederaufbaus beginnt. Die Kraterlandschaft, die fast 7 Jahre hindurch von unzähligen Bomben umgepflügt wurde, beginnt Form und Gestalt anzunehmen. Architekten, Städteplaner, Ingenieure und Techniker haben das Stadium der Planung beendet, die Zeit der Experimente hinter sich gelassen und den Platz hinter dem Reißbrett mit dem Platz vor Ort vertauscht. Auf 70 Millionen D-Mark sind zunächst die Kosten für den Wiederaufbau geschätzt worden. Demgegenüber stehen, ebenfalls nach Schätzungen, Verluste von rund 50 Millionen Mark an öffentlichen Einrichtungen aller Art, zu denen noch 25 bis 30 Millionen Mark Privatschäden hinzukommen werden. Man fragt sich angesichts dieser Millionenwerte, lohnt sich überhaupt die Wiederherstellung dieses Stückchens Felsen, um 2000 Menschen wieder ansiedeln zu können? Oberbaurat Dr. Bahr, in dessen Händen die architektonische Gestaltung mitverantwortlich liegt, erklärt dazu Folgendes.
Wenn es nur um die Rückführung von 2000 Helgoländern in die Heimat ginge, dann das alleine würde den Aufbau nicht lohnen. Und diese 2000 Helgoländer, so hart das Schicksal aller Heimatvertriebenen ist, hätten natürlich kein Vorrecht vor den Millionen, die in den Osten nicht zurückkehren können. Aber Helgoland ist ja eben nicht bloß ein Wohnort für 2000 Menschen. Es ist der wichtigste Stützpunkt der Schifffahrt und auch unserer Hochseefischerei in der ganzen deutschen Bucht oder praktisch in der ganzen südlichen Nordsee. Ja. Und das ist der eigentliche Grund, warum die Engländer überhaupt die Insel wieder freigegeben haben. Wir haben auf der Insel das stärkste und wichtigste Feuer der ganzen deutschen Küste. Wir haben dort ein Funkfeuer jetzt wieder, was auch früher da war, das für die Schifffahrt unentbehrlich ist. Wir haben hier ein Rettungsboot, das die ganze deutsche Bucht zentral beherrschen kann und überall einzusetzen ist. Und der Helgoländer Hafen ist für unsere Hochseefischerei als Zufluchtshafen ganz unentbehrlich. Wenn man aber die Insel wieder als Stützpunkt für die Fischerei und für die Schifffahrt ausbauen will, dann ist damit die Rückkehr wenigstens eines großen Teils der Bevölkerung ganz zwangsläufig verbunden. Und in diesem Punkt, in der Bedeutung, die die Insel für die Schifffahrt hat, liegt auch die eigentliche Rechtfertigung für den Wiederaufbau. Daneben können Sie auch noch mit anführen, dass die Insel ja immerhin ein Erholungspunkt für Hunderttausende, kann man wohl sagen, ist. Wir hatten in Friedenszeiten hier eine Besucherzahl von etwa 200.000 Menschen jährlich. In diesem Jahr kommen wir auch schon auf über 125.000 wieder.
Ja, es sind aber wie gesagt in erster Linie die rein sachlichen Seefahrtsüberlegungen, die Insel hier wieder freigegeben
hat. Ohne Frage. Und darum ist auch der Wiederaufbau der Hafenanlagen hier ein ganz wesentlicher Teil, der wohl von den gesamten Wiederaufbaukosten 30-40% alleine verschlingt, der recht schwierig gewesen ist. Die Hafenanlagen waren zwar nicht gesprengt, so wie die Festungsanlagen. Das ist zunächst mal über das erste große Plus, das wir bei dem Wiederaufbau hatten. Wir hatten einen Punkt, wo wir wieder Fuß fassen konnten. Die Hafenanlagen sind sehr stark mitgenommen durch Bombeneinschläge und so weiter, aber sie sind wenigstens nicht durch Sprengung zerstört gewesen. Und wir hatten, als die Insel wieder freigegeben wurde, in diesen zerstörten Hafenanlagen immerhin einige Punkte, wo wir an Land kriechen konnten. Ja. Von dort aus ist dann der ganze Aufbau wieder vor sich gegangen.
Und als Sie 1952 hier begonnen haben, war ja das Problem Nummer eins, zunächst die Insel betretbar zu machen, um überhaupt erst mit den Bauarbeiten beginnen zu können.
Ja, durch die großen Sprengungen und durch die darauf folgenden jahrelangen Bombenabwürfe ist die ganze Ortschaft restlos zerstört worden. Als wir 1952 hier wieder anfingen, gab es auf der ganzen Insel ein einziges Bauwerk, das überhaupt noch halbwegs benutzbar war. Das war der alte Flakleitstand, der ja nun sehr schwer gebaut war und der heute als Leuchtturm dient. Im Übrigen gab es dem gesamten Ober- und Unterland nicht ein einziges Haus mehr, das auch nur reparaturwürdig gewesen wäre, geschweige denn bewohnbar. Wir standen also vor einem restlosen Nichts anstelle der alten Südspitze, die sich also früher bis etwa 45, 50 Meter über dem Meeresspiegel erhob, fanden wir zwei Riesentrichter vor, aus denen ungefähr 800.000 Kubikmeter Gestein herausgeflogen waren und deren Sohle fast bis auf den Meeresspiegel herunterreichte. Und das Oberland außerhalb des alten Siedlungs, also Bebauungsgebietes, das früher eben wie eine Tischplatte war und im Wesentlichen als Schafweide gedient hatte, war eine Wüste, Kraterlandschaft mit Sprengtrichtern und Sprengschluchten von 12, 14, 15 Meter Tiefe.
Im Herbst vergangenen Jahres begann auf dem Unterland der erste private Wohnungsbau. Bis zum Frühjahr dieses Jahres wurden über 100 Projekte fertiggestellt. Diese Häuser haben die Helgoländer lange beschäftigt. Sie sind ihnen ein wenig zu modern mit ihren großen Fenstern, die im obersten Stockwerk etwas schräg liegen, um so viel Licht wie möglich einzulassen. Die Fischer können sich nur schwer von der Vorstellung ihrer alten Besitzungen trennen. Und sie haben sich in ihrer Mehrheit für jene anderen Häuschen entschieden, die im Stil etwas konventioneller sind und aus sandfarbenen Klinkern bestehen. Für sie, die zum Teil noch auf dem Festland, in den Dörfern und Städtchen Schleswig-Holsteins leben, geht der Aufbau sowieso zu langsam. Sie wissen nur von Erzählungen, was auf der Insel geschieht. Und sie machen sich ein wenig Sorgen, wie sie die staatlichen Darlehen für ihre Häuser zurückzahlen sollen. Zur Rücksiedlung auf die Insel ist zwar jeder Helgoländer zugelassen, dessen wirtschaftliche Verhältnisse gesichert sind, so heißt es in den Bestimmungen. Wovon aber sollen sie leben, bis der Fremdenverkehr wieder den Umfang wie früher angenommen hat und die Fischerei nicht mehr unter dem Konkurrenzdruck der Küstenhäfen steht? Darüber sprechen sie abends in ihren winzigen Stuben, die Geräteschuppen und Wohnraum zugleich sind. Vor den Augen der Architekten jedoch wachsen die Umrisse des modernen Helgoland. Die Insel mit dem geheizten Meeresfreibad, die Insel ohne Autoverkehr.
Es wird, genau wie wir es früher hatten auf der Insel, wo sogar das Radfahren verboten war, das wird man auch in Zukunft durchführen. Es werden allenfalls zugelassen werden kleine Elektrokarren für Gepäckbeförderung. Im Übrigen werden sämtliche Straßen ganz bewusst und von vornherein nur für Fußgängerverkehr eingerichtet. Sie werden so leicht gebaut, dass sie gar keinen Wagenverkehr tragen können. Also die Insel hat auch in Zukunft mit Sicherheit kein Auto.
Ja. Die Versorgungsanlagen der Insel sollen vor allem elektrisch gespeist werden.
Ja, wir haben hier ja eine sehr billige Kraftquelle. Helgoland ist bekanntlich Zollausland. Wir haben also auch die Mineralöle zollfrei. Und da die ganze Insel nun auf der einen Seite völlig neu gebaut werden muss, jedes Straßenpflaster neu gelegt werden muss, die Zerstörung ging ja so weit, das kann ich ja vielleicht einschalten, dass man das gesamte Kataster, also das gesamte Grundeigentum von der alten Insel gelöscht hat. Das ist einfach aufgehoben worden. Es waren ja viele Grundstücke, die in den jetzt gesprengten Gebieten liegen, die waren ja einfach überhaupt nicht mehr da. Und der ganze Grundbesitz wird neu verteilt. Alle Straßen werden anders gelegt und praktischer gelegt als früher. Und man baut das gesamte Versorgungsnetz. Es muss alles bis zum letzten neu gebaut werden. Und man hat nun, da außerdem ja die Besiedlung außerordentlich konzentriert ist, die Gelegenheit benutzt, um die gesamte Versorgung der Insel mit Licht, mit Wasser und mit Wärme zu konzentrieren. Wir erhalten hier ein Kraftwerk mit Dampfturbinen, die mit deren Kesseln mit billigem Schweröl gefeuert werden. Die Dampfturbinen liefern zunächst den Strom. Dann die Abwärme dieser Turbinen wird benutzt, um daraus die gesamte Insel zentral fern zu beheizen.
Doch noch weiter gehen die Pläne. Sie sehen ein großes Sanatorium für Klimakranke vor, den Wiederaufbau der biologischen Anstalt, der Wetterwarte und der Vogelschutzwarte. Pläne, die immer die Synthese zwischen technischer Zweckmäßigkeit und Gestaltung der Landschaft anstreben. Ein Mann zeichnet mit seinem Namen dafür verantwortlich, der Baumeister der Insel Helgoland, Architekt Otto Bardening, den der Senat von Berlin vor kurzem zum Berater der städtebaulichen Neuordnung unserer Stadt berief.
HP nennen die Inselbewohner ihren jungen Bürgermeister, Henry Peter Rickmers. Er ist jung, schlank und wendig, verheiratet, zwei Kinder und fühlt beim Betreten seines kleinen Hauses die vorwurfsvollen Augen seiner Frau auf sich gerichtet, wenn er es versäumt, die mörtelüberkrusteten Lederschuhe gegen die sauberen Haussandalen auszutauschen. Er dirigiert an unzähligen unsichtbaren Fäden das Leben der neuen Helgoländer Gemeinschaft. Es ist nicht zuletzt voller menschlicher Probleme, die sich aus dem engen Inseldasein ergeben. Wohnraum ist knapp und wird selbstverständlich von den Arbeitern der Baufirmen in erster Linie beansprucht. Sie, die alle 4 Wochen einen 2-tägigen Festlandsurlaub haben, lassen natürlich in den Sommermonaten ihre Frauen zu kurzem Besuch kommen. Die Inselbewohner, die aber zum Teil seit 7 oder 8 Monaten die Küste nicht mehr gesehen haben, wollen auch ihren Angehörigen endlich Helgoland zeigen. Aber der Wohnraum ist von den Arbeitern belegt und das gibt manchmal böses Blut. HP hat zu schlichten und zu vermitteln, hat Verordnungen zu erlassen und Ansprachen zu halten, hat über den Finanzzuschuss des Bundes zu verhandeln und die Anlieferung von Reusenkästen für die Hummernfischerei zu regeln. Henry Peter Rickmers baut zugleich mit Architekten und Ingenieuren auch ein neues Helgoland, das neue Gemeindewesen der Insel.
Ja, so, was soll ich mir dann von dem Säule? Der kann's mir dann festen, aber was du morgen in Fähr hast, der teilt alle wegen Tor. Weil? Ja, hier ist er begehen. Ja, der kann es praktisch halt abdauern, wa? Er hat alles mehr finden, ist den so gemogelt, hat er so. Also, tschüss dann. Ja, tschüss.
Herr Bürgermeister Rickmers, wer Sie soeben sprechen hörte, der glaubt bestimmt, dass Sie ein alter Helgoländer sind, denn wir haben, ehrlich gestanden, von diesem Gespräch nichts verstanden. Und Helgoländer, platt ist ja eine kleine Sprache für sich. Sie sind alter Helgoländer oder gehören zu einer alten Helgoländer Familie?
Ja, ist richtig. Ich bin geboren auf Helgoland nach dem Ersten Weltkrieg und stamme väterlicherseits und mütterlicherseits von alteingesessenen Helgoländer Familien ab. Nach dem Krieg habe ich Jura studiert und lief als Verwaltungsstation bei der Kreisverwaltung Pinneberg als Referendar durch. Das war 1950. Und da habe ich gemerkt, dass man für die damals evakuierten Helgoländer noch etwas tun müsste, sie zusammenzufassen und sie, soweit es überhaupt angängig war, zu betreuen. Und so haben wir in Pinneberg mit Unterstützung der Kreisverwaltung in Helgoland Büro eingerichtet. Das habe ich zunächst betrieben und um die Jahreswende 50-51 hörte man dann, dass Helgoland freigegeben werden solle. Und so entwickelte sich langsam ein gemeindliches Leben aus diesem betreuenden Verhältnis heraus. Als dann die Insel freigegeben wurde, 1952, am 1. März, hatten wir in Pinneberg schon so etwas wie eine Verwaltung aufgebaut, die vor der Zeit der Freigabe schon planerisch wirkte und die Vorbereitung für die Freigabe, für das Anlaufen der Arbeiten durchsetzte und nachher sich nun zu dem entwickelte, was Sie heute bei uns sehen, nämlich eine ordentliche Gemeindeverwaltung mit einem ausgesprochen gut besetzten Bauamt. Sicherlich ist der 1. März 1952 der Tag Null für uns, aber ich möchte noch weitergehen als Sie vorhin. Wir sind nicht aus dem Nichts angefangen oder sagen wir mal auf dem Boden angefangen, sondern wir mussten noch unter dem Boden anfangen. Denn Sie wissen sicher, dass wir hier eine Sicherheitsräumung durchgeführt haben, die bis zu 4-5 Meter Tiefe die Erde durcheinander würfelte, nicht?
Ja. Die Hauptschwierigkeit der Gemeindearbeit lag sicher in der Neuverteilung des gesamten Landes. Das heißt, dass der alte Besitz ja Ansprüche anmeldete und dass man diesen Ansprüchen gerecht zu werden hatte.
Ja, das ist tatsächlich vielleicht die Schwierigkeit gewesen. Das hat auch tatsächlich viel Arbeit gekostet, die Umlegung durchzuführen. Sie ist abgeschlossen bezüglich des Unterlandes.
Ja.
Sie steht noch vor uns bezüglich des Oberlandes. Da haben wir eine Ausschusssitzung gehabt, das haben Sie sicherlich mitbekommen hier, in der der Plan Oberland beschlossen wurde. Er kann nun durchführungsreif gemacht werden, wird dann, das ist ja nun mal nach dem schleswig-holsteinischen Aufbaugesetz so ausgelegt und ist einspruchsfähig. Und wenn diese Einsprüche abgewickelt worden sind, können wir mit dem Bau beginnen.
Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die alten Helgoländer nun sagen, also ich habe hier früher gewohnt, ich habe so und so viel besessen, kriege ich so viel Eigentum wieder zurück?
Das sagten Sie, möchte ich mal etwas abändern. Sie sagen es nicht mehr, denn Sie wissen alle, dass es absolut unmöglich ist, bei den Strukturveränderungen hier auf der Insel und bei dieser schwierigen Lage, die nun wirklich da ist, dass man das nochmal wieder so baut, wie es früher war. Und das würde im Übrigen auch wohl nicht das nette und das eigenartige Bild Helgolands wiedergeben, denn man kann aus dem Alten, mit etwas Neuem eben nicht das Alte wieder herschaffen.
Dass es auf der Insel wieder eine Gemeindeverwaltung gibt, davon kann sich jeder überzeugen, der für kurze Zeit in Helgoland ist. Aber Herr Bürgermeister Rickmers, das ist eine Arbeit, die Sie alleine ja nicht schaffen können, sondern Sie stehen dieser Arbeit eigentlich nur vor.
Richtig, die Aufgaben auf Helgoland und die Maßnahmen, die zu treffen, sind viel zu vielgestaltig. Ich erinnere an die Biologische Anstalt und andere Institute oder an das große Werk, was auf dem Südhafen dort gebaut wird, das Wasser- und Schifffahrtsamt ist eben. Für alle diese Dinge ist die Gemeindeverwaltung nicht zuständig, obwohl sie über das Ordnungsamt und andere Einrichtungen in deren Tätigkeiten hineinspielt. Aber wir haben hier eben das Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning mit einer Hafenbauabteilung Helgoland, die für die Molenbauten zuständig ist. Wir haben hier wiederum, und zwar schon seit März 1952, einen Vertreter der Biologischen Anstalt und ebenso einen Vertreter der Vogelwarte Helgoland, die ja jetzt seit 1947, glaube ich, in Wilhelmshaven ihre Türen geöffnet hat. Wir haben ein Krankenhaus hier, wir haben die Zollbehörde, wir haben eine Post, die ganz gut besetzt ist und auch schon ganz viel zu tun hat. Und Sie sehen daraus, dass das Leben nun aus vielerlei Töpfen hier wieder angepackt wird und dass es große Kreise sind, die sich nun wieder auch bei Helgoland bemühen.
Wie alle Friesen und wie alle Menschen hier an der Nordseeküste sind sicher auch die Helgoländer ein Volk, das einige Charaktereigenschaften hat, die manchmal nicht ganz einfach sind. Ich denke zum Beispiel an die kleine Geschichte mit den Häusern, die also ein wenig zur Diskussion Anlass gegeben hat. Das vielleicht nur als ein Beispiel für die Arbeit mit der Helgoländer Bevölkerung.
Ja, ich kann die Helgoländer wohl sehr gut beurteilen. Ich will nicht gerade sagen am besten, aber ich kann sie beurteilen, eben weil ich einer von den Helgoländern bin. Sie sind auch nicht leicht, aber das liegt an ihrer Geschichte. Sie sind Selbstständigkeit gewohnt von alters her, früher vielleicht noch mehr als heute. Das können Sie sehen, wenn Sie wissen, dass die Leute Fischer sind, die also mit ihrem eigenen Hab und Gut zur See fahren, es aufs Spiel setzen und auch sonst nicht nur bei schönem Wetter ihrer Tätigkeit nachgehen. Und das können Sie so an manchen sehen, an der Abgeschlossenheit. Nicht zuletzt daran, dass wir mal zu Dänemark, mal zu England und mal wieder zu den Deutschen gehörten oder gehören. Das hat man wohl auch in anderen Orten, sagen wir mal St. Malo oder in Italien, in den Inseln, nicht wahr? Aber die Helgoländer, die sind nicht so schlecht, wie manche Leute glauben, nicht wahr? Man muss sie kennen und man muss etwas warm mit ihnen werden. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Sache, die man durchaus als Tatsache behaupten kann, dass diejenigen, die mal im Winter hier geblieben sind, meistens nicht wieder wegkamen.
Henry Peter Rickmers ist mit der diesjährigen Saison zufrieden. Sie brachte der Insel und der Düne 125.000 Besucher bis Ende August. Seine Arbeit ruht während der Wintermonate genauso wenig wie die auf den Baustellen, denn das Klima auf der Insel ist mild durch die Nähe des Golfstroms und Ende April kann man im Schutz der Klippen schon baden. Nur einsamer wird es jetzt auf der Insel werden, wenn zwischen den grauweißen Arbeitsanzügen der Maurer und Poliere und den blauen Kitteln der Baggerführer und Monteure die bunten Kleider der Sommergäste fehlen. Dann liegt nur einmal in der Woche das Postschiff auf der Reede. Wer den ersten Winter hier übersteht, sagte der Bürgermeister, der bleibt auch im zweiten auf der Insel.
Wenn der Tag sich neigt, sitzen die alten Fischer in ihren blauen Zwetern und verwaschenen Mützen am Anfang jener kleinen Straße, die vom Fischereihafen zur Kantine führt. Ihre Gesichter sind vom Wind und Salzwasser gegerbt. Sie sehen alle so ein wenig aus, als ob sie in ihrem Leben schon 25 Mal um Kap Horn gesegelt sind. Sie rauchen ihre Pfeife und schnacken in einem Platt, das die Jungen nur mit Mühe verstehen. Ihre alten Augen blicken noch hellwach und scharf. Vom Oberland wird der Feierabend eingeläutet. Dann sind sie für ein paar Minuten ganz still und lauschen dem Klang, der sich mit dem Rauschen der Brandung vermischt. Langsam und schwerfällig gehen sie landeinwärts.
Ein Bericht von Peter Schulze aus dem Jahr 1955. 1968 fuhr dann sein Kollege Felix Knemöller nach Helgoland. Da er aus dem Bereich Unterhaltung stammte, war sein Bericht auch eher auf diese ausgelegt, wie man hoffentlich auch heute noch hören kann.
Zunächst schiffen wir uns in Cuxhaven für 23 Mark hin und zurück ein. Man kann das beispielsweise auch in Hamburg tun. Dann dauert die Seereise allerdings noch etwas länger, hebt dafür aber wieder den Bierkonsum an Bord. Doch, wie sagte schon Schiller, wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Nordsee munter fort oder so ähnlich.
Meine Damen und Herren, nun schauen Sie bitte einmal nach Steuerbord hinüber. Steuerbord ist die Fahrtrichtung rechte Seite. An unserer Steuerbordseite sehen Sie die beiden gestrandeten Schiffe Ondo und Fides auf dem großen Vogelsand. Ondo ist ein englisches Schiff von etwa 5000 Bruttoregistertonnen und Fides etwas näher zum Fahrwasser gelegen, ein italienisches Schiff von etwa 7000 Bruttoregistertonnen. Von der Fides sehen Sie nur noch die Masten aus dem Wasser hervorragen. Beide Schiffe sind während der schweren Winterstürme in den Jahren 61, 62 hier gestrandet und total verloren gegangen.
Ach, kommt drauf, das müssen wir.
Auf der gegenüberliegenden Seite an Backbord haben wir die flache und unbewohnte Insel Charahan mit dem weit nach Westen auslaufenden Charahan Riff. Auch auf dem Charahan Riff sehen Sie ein gestrandetes Schiff. Und zwar ist es ein griechisches Schiff von etwa 4000 Bruttoregistertonnen. Dieses Schiff ist im vergangenen Winter hier gestrandet und wahrscheinlich auch total verloren. Der große Vogelsand und Charahan Riff, auf beiden sehen Sie Brandung stehen, sind berüchtigte Malsende, die der Elbmündung vorgelagert und wie Sie sehen, schon Land im Schiff zum Verhängnis geworden sind. In etwas größerer Entfernung an Backbordseite, etwa in Vierstrich, sehen Sie das letzte der drei Feuerschiffe in der Elbmündung, Elbe 1. Wir verlassen nun die Elbmündung und vor uns liegt die offene See. Und noch einmal für Rias Berlin, es ist soweit.
Haben Sie es gehört? Der Herr Kapitän persönlich machte uns über den Bordlautsprecher darauf aufmerksam, dass Helgoland sich bereits aus dem Dunst schält und mit dem Glas allerdings schon zu sehen ist. Gleich wird bei vielen Fotoamateuren an Bord das Teleobjektiv eingesetzt und die lange Anna anvisiert. Wer aber keine Schmalfilmkamera oder noch nicht mal eine gewöhnliche Box sein eigen nennt, Der verzage nicht, denn ein cleverer Bordfotograf enthebt ihn Gottlob jeglicher Sorge, später ohne Überfahrtserinnerungsdia den Seinen unter die Augen treten zu müssen.
Mensch, Jung, hör mal, sitzt doch nicht so traurig da. Darf so eine schöne Reise machen mit Vater und Mutter. Hallo. Nee, die Frau, hier spielt die Musik. Jawohl. Dankeschön.
Keine Ursache. Aber auch die Möwen, die uns kilometerweit begleiten, nehmen den Mund recht voll, beziehungsweise den Schnabel. Und zum Entzücken der Landratten fangen sie sogar Brotstückchen in rasantem Sturzflug aus der Luft. Aber schließlich ankern wir dann doch auf der Reede von Helgoland und werden außerdem durch eine wohlgesetzte Rede noch von Zollamts wegen vergattert.
Wir weisen darauf hin, dass Helgoland Zollausland ist. In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, die zur Mitnahme zollfrei erlaubten Höchstmenge nicht zu überschreiten, da Sie sonst eventuell Schwierigkeiten mit der Zollbehörde haben können.
Also dann hinein ins Vergnügen, das heißt zuerst ins Boot. Denn der zünftige Helgoland-Fahrer wird ausgebootet. Das wäre unter uns gesagt im Grunde gar nicht nötig. Denn die großen Seebäderschiffe könnten ebenso gut auch direkt an der Mole anlegen. Aber Helgoland und Ausbooten gehören nun mal zusammen wie Romeo und Julia. Er steht uns zu und ist sowieso im Preis mit inbegriffen. An der Landungsbrücke haben wir dann endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Und die unvergänglichen Melodien der Kurkapelle, Verzeihung, des Kurorchesters umschmeicheln dezent unsere Ohren. Herrlich. Empfinden wir es als lärmgeplagte Großstädte, dass in Helgoland keine Autos fahren, ganz einfach deshalb, weil es dort keine gibt. Höchstens ein paar geräuschlose Elektrokarren zur Gepäckbeförderung. Und trotzdem besitzt die Mini-Insel das rentabelste Nahverkehrsunternehmen der Bundesrepublik, das man sich nur denken kann.
Sie sprechen hier die Liftbetrieb Helgoland GmbH und Co. KG an, die im Jahre, jetzt vor 10 Jahren genau, gegründet wurde. Sie wurde als Kommanditgesellschaft gegründet mit der Gemeinde als Gesellschafter und einer größeren Anzahl Kommanditisten. Der eigentliche Liftbetrieb wurde am 01.03.1960 aufgenommen. Im Gegensatz zum alten Fahrstuhl, der außerhalb des Felsens in einem verkleideten Stahlgerüst hochfuhr, liegt die eigentliche Liftanlage jetzt innerhalb des Felsens, zu der man im Unterland durch einen hell erleuchteten Tunnel gelangt.
Darf ich zwischenfragen, Herr Ruppert? Dieser neue Tunnelschacht, der musste also erst gesprengt oder gebohrt werden, der war nicht vorhanden, auf den konnte man nicht zurückgreifen.
Die Situation war damals sehr schwierig, weil infolge der Sprengung im April 1947 der ganze Felsen in seinem Gefüge brüchig war. Man musste vorher einen Probetunnel in den einen Probestollen bohren. Und erst dann konnte man den eigentlichen Schacht bzw. den Unterlandtunnel mit Presslufthämmern aus dem Felsen heraushauen. Es mussten etwa 1000 Kubikmeter Felsmassen herausgehauen werden und entfernt werden.
Und welchen Höhenunterschied überbrückt nun der Fahrstuhl und in welcher Geschwindigkeit?
Der Höhenunterschied zwischen dem Unter- und Oberland beträgt 30 Meter. Und wenn man die Sache etwas humoristisch erklärt, wie es ein Fahrstuhlführer zu tun pflegt, dann sagt er immer 30 Meter bei Hochwasser, bei Niedrigwasser sind es 2 Meter mehr.
Und wie viel schafft er nun, nicht der Fahrstuhlführer, sondern der Lift selber am Tag? Und wie viele Personen benutzen ihn?
Innerhalb eines Jahres haben wir in den letzten Jahren über 1,25 Millionen Personen befördert. An den Hauptverkehrstagen, bei besonders starkem Besuch, sind es bis zu 10.000 Personen gewesen. Das ist eine recht erkleckliche Zahl, wenn man bedenkt, dass eine Kabine 16 Personen, fast 2 Kabinen sind da und ein Fahrkorb innerhalb eines Monats bis zu 32.000 Fahrten macht.
Und das Ganze ist ein verhältnismäßig billiger Spaß, denn die Fahrt kostet ganze...
Bei einer 100-Karte nur 15 Pfennig. Man kann wohl sagen, im Vergleich zum Vorkriegspreise von 10 Pfennig dürfte es heute das billigste Verkehrsunternehmen sein, was wir in der Bundesrepublik haben.
Und es ist hoffentlich auch rentabel dadurch.
Ja, es ist recht rentabel, trotzdem die Anfangskosten weit über dem Voranschlag hinauslagen und eine Summe von 500.000 erreicht haben, aber diesen längst vergessen.
Nicht vergessen aber wollen wir, dass man natürlich auch ebenso kostensparend wie schweißtreibend die 182 Stufen der Treppe zum Oberland erklimmen kann, wo der Wind meist ein wenig frischer weht und selbst unser eins gleich spürt, dass gerade Helgoland, wie jeder Fremdenverkehrs- und Kurort, besonders wetterabhängig ist. Und unser Gewehrsmann wusste gar aus dem reichen Born seiner diesbezüglichen Erfahrungen zu schöpfen.
Die Witterung spielt insofern eine große Rolle im Ablauf des Reiseverkehrs nach und in Helgoland und damit für die vielen Handelsbetriebe, weil eben je nach dem Wetter die Besucherzahl groß ist und sich der Verkehr auf der Insel unterschiedlich abwickelt. Nehmen wir einmal zunächst das Beste vom Besten, was die Meteorologen zu bieten haben. Strahlender Sonnenschein und Wärme, die man ja immer haben will, aber schimpft, wenn sie da ist und allzu reichlich. Bei diesem Wetter geht der Besucherstrom an einzelnen Tagen bis zu 8.500 Personen langsam durch und um die Insel. Der Gast ist infolge der Wärme uninteressierter und der Einkauf schleppend. Butter, die ja auf Helgoland sehr billig ist, ist dann wenig gefragt. Das beste Einkaufswetter ist gutes Durchschnittswetter mit einer frischen Brise.
Da hält sich dann auch die Butter besser in der Temperatur.
Genau, die zwar tiefgekühlt verkauft wird, aber sicher bei der Hitze schneller auflöst. Bei diesem Wetter profitiert dann aber das Oberland wieder mehr, im Gegensatz zu dem Kaufinteresse des Publikums im Unterland. Weht dagegen ein kräftiger Nordwest, wird der Rundgang um das Oberland vorzeitig abgebrochen und die nach Norden gelegenen Läden haben dann das Nachsehen.
An dieser Stelle gehen wir kurz dazwischen, denn hier hatte der Kollege Knemöller einen Shantychor auftreten lassen, der den zeitlichen Rahmen unserer Sendung sprengen würde. Deshalb fahren wir umgehend fort mit der zauberhaften Sprecherin, deren Name leider in den Untiefen des Archivs verschollen ist, und mit Felix Knemöller, der den 1968 auch auf Helgoland wohnhaften Bürgermeister Henry Peter Rickmos interviewt.
Nach so viel marktgerechter Folklore wollten wir aber noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen von Helgoland gucken. Und der aufgeschlossene Bürgermeister empfing den Besuch aus Berlin auch besonders freundlich.
Herr Rickmos, als Bürgermeister von Helgoland sind Sie doch gewissermaßen der Helgolandesvater. Und da wir jetzt schon so viel vom Fremdenverkehr und von den Gästen auf Helgoland gehört haben, möchten wir jetzt wissen, wie viel Helgolandeskinder haben Sie sozusagen zu betreuen?
Nun, es hat vor dem Zweiten Weltkrieg ungefähr 3.000 Einwohner gegeben hier in normalen Zeiten, abgesehen von Kriegszeiten also.
Ja.
Und darunter vielleicht 2.300 Helgoländer, gebürtige Helgoländer im Sinne der Abstammung. Also solche Leute, die die helgoländische Sprache beherrschten. Und jetzt haben wir wiederum rund 3.000 Einwohner. Und die Helgoländer, die angestammten Helgoländer, sind praktisch alle wieder zurückgekommen. Und die Zeit der Evakuierung hat gedauert bis zum 1. März 1952, also praktisch 7 Jahre.
Mhm.
Dann ging es langsam mit dem Wiederaufbau los. Trümmerräumung, Bombenräumung, Planung des neuen Teils der beiden Ortschaften Ober- und Unterland, Umlegung, Einpassung, also der angestammten
Grundstücke. Bis dahin war es praktisch eine Wüste.
Ja, es war eine Wüste, die zudem auch noch von einigen tausend Bombenblindgängern verseucht war. Das wollen wir nicht vergessen. Also es ist also viel, viel schlechter gewesen als das, was man Siedlungsland nennt.
Ja.
Und deswegen hat es auch so viel Mühe, so viel Geld und so viel Zeit gekostet, die Insel wieder so hinzustellen, dass man von einer Wiederbebauung eigentlich erst sprechen konnte.
Diese Form der Häuser auf dem Oberland mit dem schrägen Dach, das sich so gegen den Wind stemmt, das ist also sozusagen eine Spezialausführung für Helgoland.
Ja, man musste natürlich Versuche machen, nicht? Denn man hatte hier die große Chance, etwas aus dem Nichts, also wirklich aus dem Nichts wieder aufzubauen, und zwar mit einem Endziel.
Mhm.
Mit dem Endziel nämlich, die 3000 Helgoländer wieder unterzubringen und ihnen das zu schaffen, was zur Existenz nötig ist. Nämlich Kurbetrieb, wiederzuerstellen, ein gemeindliches Leben mit allem drum und dran, Krankenhaus und Feuerwehr und was weiß ich, was dazu gehört. Schule.
Ja.
Naja, jetzt würden wir auch sagen Müllverbrennung. Damals hatten wir aber schon das Problem des eigenen Kraftwerkes, also viele Dinge, die abseits vom Schema des Festlandes liegen. Ja. Und die auch noch eine besondere Erschwernis erfahren haben durch die Tatsache, dass wir eben weit ab von der Küste auf einer Insel leben.
Dass also jeder Ziegelstein, jedes Paket Nägel hier herübergebracht werden muss.
Genau alles, ja. Mit Ausnahme von Fisch. Ne?
Und was macht nun ein Helgoländer, der aufs Festland geht? Ist er irgendwie durch seine Helgoländer-Abkunft prädestiniert, dass er zur See fährt oder dass er ins Fischereigewerbe geht, oder hat das damit nichts zu tun?
Na, also die Veranlagung zum Seemann, die dürfte nach wie vor da sein, denn es ist 100 Jahre her, da stellten die Helgoländer Männer, die erwachsenen Männer, zu 90% Lotsen.
Ja.
Das ist ja doch etwas, was geschichtlich geworden ist, auch in Bezug auf den Menschen. Aber man kann nicht sagen, dass die Helgoländer nun aus diesem Grunde in erster Linie Fischer werden und in zweiter Linie Seemann und in dritter Linie was anderes. Wir haben natürlich Schwierigkeiten, unsere jungen Helgoländer hier unterzubringen. Es kommt aber ganz darauf an, welche Berufe sie ergreifen. Und da haben wir handwerkliche und sonstige Berufe, die hier bodenständig sind und auch gehören zum richtigen Führen einer solchen Lebensgemeinschaft, einer solchen Inselgemeinschaft.
Also man kann durchaus einen Beruf hier, einen richtigen Lehrberuf erlernen, auch auf Helgoland. Man braucht deswegen nicht woanders hin.
Nein, das kann man. Handwerkliche Berufe, wir haben die Berufsschule, anders geregelt als drüben, aber das wird hier durchaus zum Abschluss gebracht. Und dann bemühen wir uns seit Jahren und in steigendem Maße, zusammenzuspielen mit den Instituten hier, mit der Post, mit den vielen anderen Behörden. Das heißt also genauer gesagt, dass wir junge Leute interessieren, sich auf dem Festland auszubilden, um später auf Helgoland möglich einsteigen zu können. Als Wissenschaftler meinetwegen, als Meteorologe oder bei der Post oder bei sonstigen Dienststellen.
Ich kenne also viele Berliner, die zu Weihnachten und Neujahr nach Helgoland fahren, um hier auch in dem vorgewärmten Außenschwimmbecken zu baden. Aber es wird doch wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Wenn die Helgoländer einmal selber Urlaub machen möchten, wo fahren sie dann hin?
Ja, dazu muss ich zunächst sagen, dass wir das, was man unter dem klassischen Winter frühere Jahrzehnte Festland gar nicht mehr haben. Denn die Saison läuft nicht mehr Mitte September aus, sondern Ende Oktober. Und sie fängt auch nicht erst im Juni wieder an, so wie früher, sondern am 1. Mai spätestens, aber auch zu Ostern, wenn früher Ostern liegt.
Denn das positive Reizklima besteht ja an sich das ganze Jahr durch.
Man muss sogar wirklich sagen, und das ist ja doch eine Feststellung von medizinischer Seite getroffen, dass die Winterkur intensiver ist als die Sommerkurzeit. Ja. Und das hat sich ja auch insoweit schon rumgesprochen. Und wir können also von Jahr zu Jahr über Weihnachten, Silvester mehr Besucher registrieren als früher. Wir haben über Silvester Helgoland ausverkauft, und zwar nicht auf die Winterquartiere, sondern auf die Sommerquartierzahl bezogen.
Wenn Sie nun persönlich auf Urlaub fahren würden, wo fahren Sie dann hin, Herr Rickmeis?
Also erstmal, diese Urlaubszeit liegt also folglich, das wollte ich Ihnen gerade sagen, im März.
Ja.
Helgoländer fahren dann vom 1. bis zum 22. März auf Urlaub. Das haben wir vom Sommerferien-Turn abgekniffen und legen es dort an. Einige fahren eben weiter weg, solche, die eben baden wollen um jeden Preis, aber ich möchte sagen, in steigender Zahl.
Das ist ja auch paradox, dass ein Helgoländer irgendwo hinfährt, um zu baden.
Das ist, scheint paradox zu sein, aber es ist ja gar nicht wahr, denn wer von den Helgoländern kann schon die Sommerkurzeit planmäßig nutzen?
Ja.
Nicht, das sieht ja jeder, da sind wir eben doch sehr eingespannt. Ich persönlich fahre also gerne ins Gebirge, und in den letzten Jahren sind wir immer in den nördlichen Dolomiten gewesen, beziehungsweise auch zweimal in Österreich.
Dass man bei so viel Wasser auch mal einen Berg sehen möchte, ist ja nur zu verständlich. Felix Kneemöller befragte den Bürgermeister von Helgoland, Henry Peter Rickmos, 1968 im Rias. Und falls Sie in den vergangenen 50 Minuten so einen unerklärlichen Geruch von Meer und Hering in der Nase hatten, die Nebensaison beginnt ja bald. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch noch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.